Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emovotion. Und heute, da gehe ich buchstäblich in die Luft, aber ich explodiere nicht. Keineswegs.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Wolfgang Paul, ich grüße dich.
Hallo Jerome, ich freue mich wieder, dass wir uns wiedersehen.
Ja, absolut. Allerdings, Wolfgang, heute sind wir zwei alleine. Mutterseelen alleine.
Nein.
Doch. Hörst du sonst noch jemanden? Lass uns mal lauschen.
Warte mal, lass mich mal einen Moment hören und lauschen. Nein, du hast
es
recht.
Es ist niemand da. Nur wir zwei. Michael kann leider heute nicht dabei sein, hat kurz vor der Sendung absagen müssen. Aus persönlichen Gründen. Und die Jessica ist im Urlaub. Frech. Also ich finde das frech, dass sie jetzt im Urlaub ist und ich nicht. Aber so sind sie, die
hat
Frauen heutzutage.
Hat sie sich abgemeldet überhaupt? Hat sie sich abgemeldet?
Selbstverständlich hat sie sich abgemeldet.
Die beiden?
Ja,
ja,
alle beide, auch ihr Mann.
Dann ist doch okay.
Deswegen auch für diejenigen, die jetzt uns über YouTube verfolgt, deswegen heute Standbilder von uns, außer das Interview, was gleich kommt, das ist tatsächlich noch als Video vorhanden, aber ansonsten Standbilder. Wir bitten das zu entschuldigen, aber es geht halt nicht, wir sind alleine, wir sind ganz alleine. Ich hoffe, es geht dir gut, Wolfgang, und ich war ja unterwegs vor 2, 3, 4 Wochen und bin tatsächlich in die Luft gegangen, und zwar mit einer Pipistrel. Seltsamer Name, aber so heißt dieses Flugzeug oder der Hersteller. Hersteller aus Slowenien. Und ich war mit diesem Elektroflugzeug unterwegs. Das heißt, ich bin in Mannheim gestartet und bin in die Luft gegangen mit einem Piloten, wo ich ehrlich zugeben muss, ich weiß seinen Namen nicht mehr tatsächlich. Aber fangen wir mal von vorne an. Also die Firma heißt Green Aviation Hub und die sitzt in Mannheim. Und diese Firma kümmert sich um diejenigen, die sagen, ich möchte gerne elektrisch fliegen. Das kann ein Verein sein, das kann eine Privatperson sein. Und sie kümmern sich um alles. Sie kümmern sich einerseits ums Flugzeug, sie kümmern sich auch um die Ladeinfrastruktur für dieses Flugzeug, weil dieses Flugzeug kann man nicht einfach so laden, sondern der braucht einen eigenen Lader. Sie kümmern sich einfach um alles, Versicherung, was es da so gibt. Und die sitzen in Mannheim. Ich bin nach Mannheim gefahren und habe dort einen Menschen kennengelernt, den wir schon mal kurz im Interview hatten. Und der heißt Markus Weber. Ich habe damals schon gesagt, Markus Weber, so hieß auch mein Fluglehrer, der mir das Fliegen damals beigebracht hat. Es ist aber nicht der gleiche, heißen nur gleich. Und den habe ich interviewt und dieses Interview schauen und hören wir uns an. Also wer auf YouTube ist, kann es sich anschauen. Wer uns so hört, kann es sich anhören. Wobei ich gleich sagen muss, es gibt ein kleines Tonproblem, nämlich ich bin etwas leiser als mein Interviewpartner. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Mikrofon, das ich mir angesteckt hatte, es waren zwei Ansteckmikrofone, eins bei ihm, eins bei mir, war ausgeschaltet. Das war natürlich sehr intelligent, das nicht einzuschalten. Aber bis dahin wusste ich auch gar nicht, dass man es überhaupt ausschalten kann, weil ich es noch nicht so oft benutzt habe und es war immer eingeschaltet. Jedenfalls bin ich dann zu hören über das Mikrofon von meinem Interviewpartner. Dementsprechend ist die Qualität ein bisschen schlechter. Aber es ist noch auszuhalten, finde ich. Und wir gucken mal in der Postproduktion.
Aber ich bin begeistert. Du kannst fliegen, aber du kannst keine Mikrofone einschalten.
Richtig, dazu bin ich offensichtlich so blöd. Bist du denn schon mal geflogen, Wolfgang?
Ja, ich bin ja beruflich sehr viel geflogen. Nur leider durfte ich nicht vorne im Cockpit sitzen.
Okay.
Ne? Das war der Nachteil.
Und mit so einer kleinen Maschine auch schon mal mitgeflogen?
Ja, klein ist relativ, weil die Strecke, sagen wir mal, von Dallas nach Mexiko, das war mit einer relativ kleinen Maschine, nicht in dem Format wie Pipistrel, wie du das wahrscheinlich jetzt mit dem Interviewpartner gemacht hast, sondern eher, ich erinnere mich, zwei Sitze waren rechts, ein Sitz links, und das war schon für mich eine relativ kleine Maschine.
Mhm. Aber so ein richtig im kleinen Flugzeug ist natürlich noch mal was anderes zu fliegen als in so einer relativ großen
Absolut.
Maschine. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und man hat einfach eine tolle Sicht und man sitzt halt auch im Cockpit drin natürlich und kann gucken, was der Pilot macht oder kann selber fliegen. Ich habe den Markus Weber als allererstes darauf angesprochen, dass ja Pipistrel nicht der einzige Hersteller von Elektroflugzeugen ist.
Ich meine, die Pipistrel Velis Elektro oder SW128 ist das einzige EASA-typenzertifizierte Flugzeug der Eco-Klasse, vollbatterieelektrisch. Aber es gibt natürlich andere Hersteller, die an den Markt jetzt auch nach und nach reindrängen. Viele, die noch in der Entwicklung sind. Aber beispielsweise die Firma Elektra Solar aus Süddeutschland mit dem Uwe Nordmann, die haben einen batterieelektrischen Ultraleichtmotorsegler gebaut und der tatsächlich auch sehr gute Performance-Eigenschaften hat, ein bisschen anderes System und Konzept und entwickeln den jetzt weiter. aber de facto ist hier die SW 128 die einzige typenzertifizierte EASA-konforme Elektromaschine der Eco-Klasse weltweit.
So, wenn ich mir jetzt das Cockpit anschaue, dann Cockpit ist sehr vertraut vor. Also ich habe mein Vario, ich habe mein Höhenmesser, ich habe meine Geschwindigkeit. Das da kenne ich nicht aus meinem Flugzeug. Da steht normalerweise die Drehzahl. Da ist ein bisschen anders, ne?
Genau, das ist auch einer der großen Unterschiede natürlich beim Elektromotor, dass wir die Leistung nicht in PS, sondern in Kilowatt messen und auch die abgenommene Energiemenge auch in Kilowatt und Kilowattstunden berechnet wird. Ansonsten hast du dasselbe Sixpack, wie du es in einem normalen Flugzeug auch hast. Die Drehzahl ist hier tatsächlich auch außen angegeben, aber innen die Leistung wird eben mit Kilowatt angegeben. Das ist einer der großen Unterschiede des Elektroflugzeugs.
Auf der, ich hätte fast Fahrerseite gesagt, auf der linken Seite, also der Fahrer, der Pilot sitzt auf der linken Seite, ist eigentlich alles, wie gesagt, ganz normal, das, was man eben zum Fliegen braucht, schön da, wo es sein muss, damit man es auch sieht beim Fliegen. Auf der rechten Seite bin ich es eigentlich gewöhnt, dass ich da ganz andere Instrumente habe. Hier ist gar nichts. Da habe ich normalerweise Ladedruck und Öltemperatur, Öldruck und solche Geschichten. Das fehlt hier natürlich komplett.
Das fehlt im Sinne des Öldrucks natürlich komplett. Wir haben hier kein Öl und andere Verbräuche. Wir haben auch keine Zylinderkopftemperatur oder dergleichen. Allerdings, man sieht es jetzt nur nicht. Jetzt haben wir gerade das Display in Lademodus, weil die Maschine lädt. Ansonsten wirst du dann später sehen, dass da sehr wohl Temperaturen dargestellt werden. Denn wir haben andere Arten der Temperatur. Die Batterien werden warm und haben eine bestimmte Temperatur durch den Betrieb. Wir haben ein Kühlmittel, das warm wird. Kühlmittelpumpen, Inverter, der warm wird, also der Wechselrichter. Insofern gibt es schon Temperaturen, aber ganz andere Begrifflichkeiten. Und deswegen ist beispielsweise in der Ausbildung oder Unterschiedsschulung auch ein ganzer Tag Theorie, selbst für fertige Piloten, vorgesehen durch die EASA, um genau diese technischen Zusammenhänge einfach auch zu verstehen, weil die in der normalen PPL-Ausbildung, also Privatpilotenausbildung, gar nicht vorkommen.
Als ich das Flugzeug zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, ein UL. Das ist aber gar kein UL, obwohl es die Größe von einem UL hat, sondern das ist sogar eine Echo-Klasse. Zur Erklärung, Echo-Klasse ist so eine Cessna 152, das, was man so gemeinhin kennt, oder 172 oder größeres. Das ist ein Zweisitzer und er wirkt sehr filigran und ist auch sehr klein, ist trotzdem eine Echo-Klasse. Ist das aufgrund der Gewichte oder warum hat man sich dafür entschieden?
Ja, also hast du richtig erkannt. Das Flugzeug hat eine maximale Abflugmasse von 600 Kilo. Insofern würde die sogar in die UL-Kategorie reinfallen. Der Hersteller aus Slowenien, Pipistrel, hat tatsächlich schon mal einen Alpha-Trainer. Das war ein elektrisches UL. Das wurde damals aber kaum gekauft und nicht nachgefragt. Und die Geschichte der Velis Elektro ist tatsächlich die, dass der französische Luftfahrtverband und der Chef des französischen Luftfahrtverbandes gesagt hat, wir müssen irgendwann mal auch zukunftsfähige Flugzeuge haben, sonst geht das irgendwann hier den Bach runter, und hat dann Pipistrel gefragt, sag mal, ihr habt doch da dieses UL, das bringt uns aber in der Pilotenausbildung gerade für die nächsten Schritte, also Pilotengrundausbildung hin zu dann später auch Berufspilot oder wie auch immer, bringt uns ein UL nichts, könnt ihr das nicht irgendwie auch Eco-Klasse zulassen? Worauf Pipistrel dann sagte, das können wir schon, aber es gibt keinen Markt, und dann hat der französische Luftfahrtverband gesagt, wir kaufen euch jetzt einfach mal pro forma 10 Stück ab und ihr baut dann dafür eins. Und deswegen ist das Flugzeug überhaupt gebaut worden auf einer Basis von einer Zelle, die es schon gab, ebenfalls Eco-Klasse, die Virus Explorer und Club, und aber als Eco-Klasse zugelassen aus diesem Grund und strategisch dann eben für die Grundausbildung der Piloten und die spätere Fortführung des Pilotenscheins dann auch in die berufliche Laufbahn.
Problem ist ja bei der Ausbildung, wenn man anfängt zu fliegen, das erste, was man lernen muss, ist Start und Landung, vor allem die Landung, das ist das Schwierige. Wenn ich das richtig im Kopf habe, so zwischen 60 und 100 Landungen braucht man, um sicher landen zu können. Das heißt, man muss Platzrunden drehen. Das habe ich persönlich mit dem Benziner gemacht, aber dafür ist so ein elektrisches Flugzeug eigentlich ganz gut geeignet, weil auf Strecke, muss man ja noch zugeben, ist es schwierig mit so einem Flugzeug zu gehen, weil man ja nirgendwo laden kann und die Reichweite eingeschränkt ist. Was hat das für eine Reichweite? Also wie lange kann ich damit fliegen? Wie viele Platzrunden kann ich damit drehen?
Also definitiv sprichst du damit die Vor- und Nachteile des Flugzeugs an. Das Flugzeug ist kein Reiseflugzeug. Wie du siehst hier jetzt auch gerade, auch nicht für den Ausflug mit der Familie und großem Gepäck, ist jetzt auch nicht so komfortabel. Die Flugzeit beträgt ungefähr 45 bis 50 Minuten, wobei du dann noch 15 Minuten Reserve hast, die du brauchst, um vielleicht an den Nachbarplatz zu kommen. Und damit ist die Maschine tatsächlich ausgelegt für die Grundausbildung der Piloten oder für Kurzstrecke, wenn man sich einfach mal in der Region umschauen will. 45 Minuten ist jetzt auch nicht so wenig. Jeder Pilot, der mal ehrlich ist und in sein Flugbuch schaut, sieht ganz viele Flüge ungefähr in der Strecke. Und die Vorteile sind natürlich, dass du gerade in der Grundausbildung, wie du es beschrieben hast, viele Platzrunden fliegst, damit du landen lernst. Das heißt, du fliegst nicht sehr hoch, du bleibst immer in der Nähe des Flugplatzes, fliegst immer dieselbe Strecke. Und damit ist es natürlich ein Verbrennerflugzeug mit den entsprechenden Lärm- und CO2-Emissionen benachteiligt im Gegensatz zu diesem Flugzeug, das mit 60 Dezibel kaum zu hören ist, keinerlei Emissionen hat und damit sehr viele Vorteile, gerade für diese Grundschulung.
Wie viele Kilowattstunden hat denn der Akku?
20 Kilowattstunden haben die Akkus, sind aber zwei. Einer ist hinter unserem Rücken und einer ist vor meinen Füßen. Ist auch für die Gewichtsverteilung, haben jeweils über 1000 Zellen. Und pro Stück 70 Kilo Gewicht.
Das heißt, das Ding ist, ich habe vorhin gesehen, der lädt auch mit 20 kW. Das heißt, in einer Stunde ist das Flugzeug wieder aufgeladen.
Ja, also wenn man es ganz leer fliegen würde, ja. Normalerweise ist, also man kann sagen, Ladezeit und Flugzeit sind 1:1. Fliege ich eine halbe Stunde, lade ich ungefähr eine halbe Stunde. Wobei wir davon ausgehen, dass sobald der CCS2 Standardstecker und damit DC Schnellladen kommt, können wir die Ladezeit halbieren. Dann werden wir mit 40 Kilowatt laden, das heißt für eine halbe Stunde Flugzeit sind 15 Minuten Ladezeit erforderlich, was dann schon eher einem Tankstopp entspricht, wenn man es mit einem Verbrenner vergleichen wollte.
Als mein Auto so 120.000 Kilometer hatte, habe ich mal auslesen lassen, wie viel er rekuperiert hat in den 120.000 Kilometern. Und es waren tatsächlich, ich habe mich echt gewundert, über 10.000 Kilowattstunden, die das Auto rekuperiert hat. Ich weiß, dieses Flugzeug kann nicht rekuperieren. Und das bringt mich zur Verzweiflung. Woran liegt das? Weil technisches Problem ist es ja nicht.
Nee, genau. Also man muss ehrlicherweise sagen, das Flugzeug kann rekuperieren, technisch. Im Grunde fehlt da nur ein Software-Update und dann könnte das Flugzeug rekuperieren. Die Kollegen in Amerika können das tatsächlich auch. Also die Velis Elektro, die dort fliegt, kann das. Das liegt an den Zulassungsbehörden, die das Rekuperieren aktuell noch als Luftbetankung einstuft und das nur unser Militär darf in Europa. Es ist ein bisschen hanebüchen, es ist ein bürokratischer Akt. Die Zulassung wurde jetzt nochmal beantragt im Sinne eines erhöhten Luftwiderstands, weil das aerodynamisch dann natürlich auch andere Eigenschaften hat, die dann mehr zum Verbrenner auch passen und der Umstieg da nicht so groß ist. Aber ja, grundsätzlich ist es die Rekuperation schon ein Faktor, den man hier auch noch einbauen könnte über ein Software-Update und der bestimmt sinnvoll wäre, definitiv.
Das muss man auch mal erklären. Wenn ich das Gas rausnehme am Verbrenner, dann macht der Propeller was ganz Interessantes. Er bremst mich nämlich ab. Das heißt, das ist auch sowas wie eine Bremse. Hier kommt man sich dann vor wie im Segelflugzeug. Das heißt, da bremst gar nichts.
Ja, das ist richtig. Also der Propeller selbst, die Propellerscheibe dreht sich ja weiter. Und der Verbrennermotor, der dann keinen Vortrieb mehr erzeugt, bremst durch seine weiter beweglichen Kolben und Zylinder, die dann eben da gegeneinander laufen, leer laufen und das bremst dann ab. Unser Elektromotor, du kannst ihn wirklich mit einem Finger drehen, der hat überhaupt keinen Widerstand und dann ist es eher wie so ein Windrad und da ist die aerodynamische Bremseigenschaft natürlich null.
Bei meinem Flugzeug musste ich damals Acht geben auf Vergaservorwärmung, auf Propellerverstellung, auf meinen Turbo, den durfte ich nicht gleich ausschalten, den Motor, wenn ich gelandet bin, sondern man musste das abkühlen lassen. Fliegen mit dem Elektroauto, kann man natürlich auch fliegen, wenn man die Brücke runterfliegt, aber mit dem Flugzeug ist einfacher als mit dem Verbrenner, oder?
Ja, also das Fliegen selbst ist sehr vergleichbar, aber die, sagen wir mal, gerade die Anfangszeit als Flugschüler kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern, wenn man da drin sitzt und ohnehin erstmal die ganzen Instrumente sieht, dann eben das Verhalten des Flugzeugs, man verlässt den Boden, man muss sich orientieren und muss dann dazu, zu dem ganzen Workload, den man da hat, auch noch dran denken, wie du sagst, eine Vergaservorwärmung zu ziehen, den Propeller zu verstellen, das Gas rechtzeitig zurückzunehmen. Manche haben sogar noch Kaulflaps oder wie auch immer. Das fällt hier alles weg. Das heißt, der Flugschüler kann sich erstmal nur auf das Fliegen des Flugzeugs konzentrieren. Und das ist schon viel am Anfang, muss man ja auch sagen. Und wir haben festgestellt, dass der Einstieg damit wirklich erleichtert wird, das Flugverhalten und das Flugzeug sehr sauber geflogen wird. Und dann beim unvermeidlichen Sprung auf den Verbrenner ist die Handhabung des Flugzeugs schon in das Rückenmark eingegangen und man kann sich dann auf Motormanagement konzentrieren und eben diese Erweiterung vornehmen. Also schon ein Vorteil.
Beim Auto ist ja so, wenn man auf 0% runtergefahren hat, ich habe es selber noch nie ausprobiert tatsächlich, aber ich habe es mir erzählen lassen, dann fährt das Auto noch ein Stück weiter, 10, 15, 20 Kilometer. Wie ist es bei dem? Habt ihr das schon mal getestet? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also wir fliegen die gar nicht auf 0% runter, ja. Da gehen dann wirklich auch die Batterien in Mitleidenschaft. Normalerweise bei uns ist so 30% Akkuleistung muss noch vorhanden sein bei der letzten Landung. Das ist auch eben die Sicherheitsmarge, von der ich gesprochen habe, von den 15 Minuten, die man dann noch braucht. Wir haben schon, sagen wir mal, Leistungstests gemacht und auch Reichweitentests sind von Mannheim beispielsweise nach Schweighofen geflogen und zurück oder nach Mosbach und zurück. Wenn sich das auf der Karte anguckt, sind das schon, sagen wir mal, relativ lange Strecken ohne Ladung, mit einer immer noch 30%igen Restladung dann hier. Aber ganz runterladen, ganz runterfliegen sollte man das auf keinen Fall. Vorteil zum Verbrenner ist allerdings tatsächlich auch, dass du eine 1:1 Kapazitätsanzeige hast. Das heißt, du weißt wirklich auf die Minute genau, wie lang fliegt das Flugzeug noch. Bei Verbrennern ist das ein bisschen anders. Je nachdem, wie alt das Flugzeug ist, sind ja die Tankanzeigen eher Scheibenwischer. Und mal voll, mal leer. Hier ist es wirklich sehr präzise und das ist auf der anderen Seite auch natürlich ein Sicherheitsbenefit, den du als Pilot hast.
Kommen wir noch kurz zu den Kosten. Was ist günstiger? Ist es elektrisch fliegen günstiger tatsächlich oder immer noch das Verbrenner? Ehrliche Antwort.
Ja. Wenn man zwei Neuflugzeuge miteinander vergleicht, ist das Elektrofliegen relativ schnell ein klein bisschen günstiger, aber nicht aufgrund der Anschaffungskosten oder Versicherungskosten oder Flugstunden, sondern eher bei Wartungen und Verschleiß. Ansonsten ist das Elektrofliegen jetzt vergleichbar zum Verbrenner und weil wir keine alten Elektroflugzeuge haben, vermeintlich auch teurer, denn abgeschriebene alte Flugzeuge aus den 70ern, da zahlt man nur noch den Reifen, der durchgebremst ist, oder das Benzin, das man reinleert. Das kann man natürlich schwer vergleichen. Insofern, das Elektrofliegen ist neu und neue Dinge kosten gerade in der Fliegerei, in der Zertifizierungsprozesse sehr viel Geld kosten und es, wenn wir über Serienfertigung reden, nicht keine Zehntausende Flugzeuge sind, sondern jetzt bei der Velis Elektro beispielsweise knapp 120 weltweit, ist es natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor pro Stück.
Die Leute, die drauf lernen, fliegen die lieber auf was Elektrischem oder fliegen die lieber mit Verbrennerflugzeugen?
Schwierig zu sagen. Es gibt viele Piloten, die ausgebildet sind und das Interesse haben. Also ich würde es jetzt eher mal an einem Mindset festmachen. Wir haben immer mehr Pilotinnen, Piloten, Flieger, die mit einem Fahrrad, E-Fahrrad oder mit einem Elektroauto zum Flugplatz kommen. Das heißt, die kommen mit einem gewissen Anspruch, Mindset und einem klimatologischen Bewusstsein an den Flugplatz und hinterfragen sich schon auch immer mehr selbst. So stelle ich das in Gesprächen fest. Ich komme jetzt mit dem Elektrofahrzeug hierher und verbrenne 30 bis 40 Liter fossilen Brennstoff in der Luft. Ist das noch das, mit dem ich auch selbst zurechtkomme? Also man muss da nicht mit dem Finger von außen drauf zeigen. Das ist bei Pilotinnen und Piloten schon angekommen. Insofern ist das Interesse schon da, nur gibt es halt nicht für alles eine Alternative. So wie wir wahrscheinlich nie batterieelektrisch oder komplett klimaneutral über den Atlantik fliegen werden, wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis, sagen wir mal, in der Kleinfliegerei, wie wir sie jetzt hier haben, wirklich Elektroflugzeuge alle Facetten der Fliegerei abgelöst haben. Aber es ist ein Anfang gemacht mit dem Elektroflugzeug hier und wir hier im Flugverein lassen die Wahl gar nicht, weil wir sagen, wir haben den Anspruch, klimafreundlich zu sein und alle, die in die Grundschulung sich anmelden, kommen zuerst aufs Elektroflugzeug, bis es eben von der Reichweite nicht mehr geht und steigen dann um.
Soweit das Interview mit Markus Weber von Green Aviation Hub in Mannheim. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ich da mitfliegen durfte. Und jetzt hören wir nochmal ganz kurz rein. Und zwar nicht in das Interview, sondern in meinen Flug. Ich bin ja dann nach diesem Interview tatsächlich mit diesem Flugzeug mitgeflogen. Der Pilot, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, also Schande über mich, ganz, ganz schlechter Journalist, Herr Brunel, fliegt normalerweise Airbus-Flugzeuge, also Passagiermaschinen, und ist eben als Fluglehrer tätig in dieser Firma. Und er hat mich mitgenommen. Und da hören wir mal kurz rein, was durchaus möglich war mit den Mikrofonen, die ich hatte, weil das Flugzeug eben relativ leise war im Vergleich zu einem Motor mit Verbrennung. Und insofern können wir da mal kurz reinhören in diesen Flug.
Du bist bereit?
Ja.
Dann gehe ich einfach mal Checklist durch. Ja. Gut. Seatbelts, angeschnallt sind wir beide. Powerlever Cutoff, Circuit Breakers sind alle drin. ELT ist armed. Master Switch on und dann machen wir einmal die Disconnection. Gut, und dann geht es los. Master Switch on. Dann können wir auch schon losrollen. Aus der Total Golf also in ja, zivilis Elektro am Ladepunkt Elektroflugzeuge. VfR 30 Minuten lokal. Herr Bitterholm.
An dem Motor auszuschalten, direkt vorm Start, habe ich auch noch
das nicht gehabt. Das ist gewöhnungsbedürftig, ne? Das ist das, was am meisten gewöhnlich wird, weil die ganzen Dinge gelten, dass der Motor einfach stehen bleibt. Geschwindigkeit, die wir bekommen können. So, 58 Knoten.
Soweit der Flug und hat mir riesen Spaß gemacht und was ganz witzig war, ist ein relativ kleines Flugzeug, also es ist wirklich sehr kleines Flugzeug und die Landebahn in Mannheim ist eine große Landebahn und man kommt da also angeflogen und landet dann auf dieser riesengroßen Landebahn und braucht im Grunde nur ja, ein Zehntel von der Landebahn zum Landen und dann ist man ja schon, steht man ja schon. War sehr witzig. Also nochmal herzliches Dankeschön für den Flug und gerne mal wieder. So, und jetzt schauen wir mal in die Veranstaltungstipps.
Hey, es ist endlich soweit, die Immowatchen Veranstaltungstipps. Du hast keine Ahnung wohin, dann stelle jetzt die Lausche auf. Die sensationelle
Wolfgang, du hast Veranstaltungstipps mal wieder mitgebracht für uns.
Ja, natürlich. Schauen wir so mal rein. Wenn man nach vorne greift, wir sind ja in diesem Jahr schon fast durch. Es sei denn, man möchte sehr weit reisen. Da gibt es bestimmt auch Dinge in USA und auch in China. Aber wir gucken mal ein bisschen im deutschen Raum rein. Und da sehen wir am 26.01. bis 28.01. von 12 bis 18 Uhr in Erfurt. Da gibt es eine Automobilmesse und die ist auch breit aufgestellt mit 35 Automobilmarken. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge zu sehen, weil sie sich auch auf alle Themen ausgelassen haben, wie die das hier beschreiben. Und ich denke, das ist es bestimmt mal wert anzugucken. Dann haben wir ja einen ganz besonderen Gast hier in der Leitung. Und
obwohl ja gar nicht Halloween ist. Wir haben einen Kürbis.
Einen Kürbis haben wir.
Marco Kürbis, grüß dich.
Hallo, schönen guten Abend.
Du hast nämlich auch einen Veranstaltungstipps und hast mich angesprochen und gesagt, hey, ich habe da eine richtig tolle Veranstaltung in Holzgerlingen. Da gibt es ja die, soweit ich weiß, größte Auslieferungshalle von Tesla in Europa. Ne? Das wissen viele gar nicht.
Korrekt, ja. Und nicht nur in Holzgerlingen, sondern die Veranstaltung ist sogar bundesweit. Und zwar findet eine große Lightshow statt. Das ist am 7.12. In Kooperation zwischen dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. und der Firma Tesla gibt es an ganz vielen verschiedenen Standorten in Deutschland einen kleinen Weihnachtsmarkt von Tesla und daneben eben noch eine ganz, ganz tolle Lightshow, die eben über das TFF dann eben da koordiniert wird. Und jeder kann daran ganz, ganz herzlich damit teilnehmen, einfach nur Spaß haben, einen Punsch trinken, Waffel essen, Kekse essen und so weiter und da einen schönen Abend haben.
Kann ich denn dann auch mit meinem Model Y kommen und sagen, ich möchte auch an der Lightshow teilnehmen oder muss man sich da vorher anmelden oder wie ist das?
Nein, eine Anmeldung ist nicht nötig. Du kannst einfach hinkommen. Teilnehmen können eigentlich soweit alle Tesla-Fahrzeuge, außer die Model S ab Baujahr, ich glaube 2022 hatten die den Wechsel, und Model X nochmal auch so in dem Zeitraum. Der Rest aber, Model 3 und Model Y, ist überhaupt gar kein Problem. An den meisten Standorten gibt es USB-Sticks mit der Lightshow drauf. Ansonsten bitte einen mitbringen, und dann lädt man das dann einfach drauf, und dann kann das eigene Auto das dann auch mit abspielen.
Das heißt, ich komme einfach zur entsprechenden Uhrzeit, ihr steckt euren USB-Stick in mein Auto, inklusive Virus, und dann gibt es eine schöne Lightshow, und anschließend macht mein Auto komische Geräusche.
Nein, schöne Geräusche, genau. Ist also eine weltweite Lightshow von Simon Pollock, der ja immer schon die tollsten Lightshows schreibt. Und das wird dann auch gefilmt. Das fasst man dann da auch mit zusammen. Kann man dann auf YouTube auch mitschauen. Und es gibt also wirklich ganz, ganz tolle Bilder, wenn da wirklich da Hallen da mit Teslas blinken und so weiter. Und man hat dann heißen Punsch in der Hand und so. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Versetzt einen super auch in Weihnachtsstimmung. Und das wird also wirklich richtig toll und ist für groß und klein. Ne? Auch wer keinen Tesla hat, kann gerne einfach kommen, einfach zuschauen und so weiter. Tesla macht auch so ein bisschen was noch mit, also verkauft irgendwie Merchandise aus dem Shop, bietet Gewinnspiele an, zum Beispiel in Düsseldorf, weiß ich, wird das der Fall sein. Und da ist also wirklich für jeden was mit.
Da kann man, glaube ich, einen Cybertruck gewinnen, gell?
So korrekt.
War doch richtig, oder?
Ja? Aber ja? Bloß den ganz, ganz kleinen, ja.
Ach so. Wir haben ja gerade gesagt, das ist ein Holzgerling. Du hast gerade Düsseldorf noch erwähnt. Wo kann ich denn noch hinkommen?
Überall, fast überall. Ich ratter gerade mal nicht alphabetisch mal oder halb alphabetisch mal die Liste runter. Natürlich an der Gigafactory in Berlin-Brandenburg gibt es etwas. Dann Berlin-Teltow, in Bielefeld, in Braunschweig, in Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Fürth, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Leipzig, Mannheim, München-Parsdorf, Regensburg, Pforzheim, Stuttgart und in Wertheim.
Aber nicht in Freiburg. Warum nicht?
Nicht in Freiburg. Das war eine Entscheidung von Tesla, dass wir das bitte an diesen Standorten bloß machen sollen und uns dort konzentrieren sollen.
Okay, schade, weil Freiburg ist meine Heimatstadt. Da wäre ich auch gerne hingegangen. Aber okay, das Ganze beginnt um wie viel Uhr? Wann geht's los?
Tesla veranstaltet diesen Weihnachtsmarkt immer schon den ganzen Tag. Also meistens fängt es schon so gegen 11 Uhr soweit an. Und so ein Treffen für die Lightshow ist dann immer so zwischen 17 und 17:30 Uhr. Reicht es völlig aus, da wird es dann langsam dunkel, da kann man dann die Autos stellen, und wenn man dann in dem Zeitraum kommt, kriegt man dann auch noch einen guten Stellplatz und steht dann mittendrin.
Also zurzeit geht die Sonne, glaube ich, um 16.40 Uhr unter, also da 17 Uhr geht die Sonne langsam unter. Nee, die ist da schon weg, da ist es schon stockduster. Wo treffen wir denn dich? Wahrscheinlich in Holzgerlingen, oder?
Korrekt, ja, ich bin in Stuttgart Holzgerlingen, ja.
Wolfgang, du hast ja auch Model 3, du kannst da auch mitmachen.
Ich denke, man ist jetzt sehr berührt, wenn man so ein Fahrzeug fährt, dass jetzt so für Werbung gemacht wird. Also ich bin ganz begeistert.
Ja, Teslas können ja noch viel, viel mehr. Also wie gesagt, die können
ja nicht nur sehr, normalerweise, sehr gut fahren. Es gibt ja Autoren, die schämen sich ja für Bücher. Manchmal schämen sich ja Leute für Autos. Also wenn da immer noch Veranstaltungen stattfinden, umso besser.
Korrekt, genau. Also wie gesagt, wer da Lust drauf hat, gerne mal im TFF-Forum, gerne mal unter den Veranstaltungen schauen. Und dort kann man dann auch den Link zu seiner Stadt finden.
Okay, du hast ja vorhin gesagt, das wird gefilmt. Wird es an allen Standorten gefilmt oder nur an ausgewählten?
Korrekt, nein, gefilmt wird an allen Standorten und fließt dann eben in ein großes Video damit ein.
Das habt ihr ja schon mal in der Vergangenheit gemacht, solche Videos. Und die waren immer wirklich, wirklich toll produziert. Das heißt, da auf dieses Video kann man sich mit Drohnen und weiß der Geier, was da ihr alles eingesetzt habt. Ne? Das heißt, da kann man sich auch wirklich auf einen tollen Film freuen, oder?
Genau, richtig. Also wird es bei uns in Stuttgart auf jeden Fall auch auf der lokalen Ebene geben, und eben der Simon Pollock, der die Lightshow ausrichtet, der schneidet eben aus der ganzen Welt nochmal etwas zusammen. Das heißt, wenn ihr ganz, ganz viele seid und ganz, ganz gut blinkt, dann kommt ihr auch in das große Video auch mit rein. Also kommt ganz, und ganz zahlreich.
Kann man denn auch einfach vor der Kamera dann tanzen? Wenn ich also jetzt vor der Kamera tanzen würde, würde das dann auch denjenigen bewegen, dieses Video, also mich da rein reinzuschneiden oder eher dann doch nicht?
Wenn es einigermaßen Form hat, könnte man da noch mal drüber sprechen.
Ach, ich glaube, jeder will einen 55-Jährigen sehen, wie er da rumspackt, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, Marco, also nochmal das Datum. Am 7. Dezember, den ganzen Tag, abends so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr, beginnt dann diese riesengroße Show. Mhm. Genau, je nach Standort. Und am Schluss wird es dann alles zusammengeschnitten und zu einem riesengroßen Film gemacht, wo man dann eben Teil sein kann, wenn man ein bisschen Glück hat und mit seinem Tesla da mitmacht. Wolfgang, nochmal die Frage, gehst du hin, ja oder nein?
Ich überlege gerade, er hat mir ja schon Geschmack gemacht und Düsseldorf wäre für mich die nächste Ecke, weil ich bin auch tagsüber da, also ich muss mal überlegen, ich werde nicht tanzen, na, man soll mich dann nicht tanzen sehen, aber teilnehmen, also wie gesagt, du hast mir Geschmack gemacht.
Also ich tanze. Ich werde tanzen.
Sehr gut. Ich glaube,
Holz Gerlingen wird nicht im Video auftauchen.
Ich glaube, also Wolfgang ich komme, geht nur nach Düsseldorf, falls dort den Cybertruck gibt.
Ja. Also ich werde auch, Marco, wir werden uns dann treffen, weil ich werde auch nach Holzgerlingen kommen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde auf jeden Fall kommen am 7., weil ich sowieso an dem Tag dann weiterfahren werde nach Böblingen-Sindelfingen. Da werde ich auf eine Party gehen und dann kann ich da dann tanzen. Ne? Da stürzt dann
die Lightshow-Afterparty, sehr, sehr gut, ja.
Sozusagen, genau. Alles klar, dankeschön, Marco, dass du zu uns gekommen bist für diesen wundervollen Veranstaltungstipp. Gut, das waren sie. So, danke schön, Marco Kürbis. Und wenn du wieder mal so eine Veranstaltung im Petto hast, Marco, melde dich einfach und komm zu uns. Ansonsten danke ich dir, dass du da warst.
Na, sehr, mach's sehr gut, gerne. Marco.
Vielen Dank, tschüss. So, und das war's auch schon wieder in dieser etwas sparsamen Folge, zumindest was die Moderatoren betrifft. Wolfgang Paul war mit dabei, ich bin Jerome Brunel. Dankeschön fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir alle gesund und munter sind. Und davon gehe ich jetzt mal aus. Bleibt das bitte auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Wolfgang.
Ciao, Jerome, alles Gute.